Unternehmen können vielleicht, oder Verbände, ist ja eigentlich viel wichtiger, können möglicherweise als Ansprechpartner gewonnen werden. Ich bin da jetzt auch nicht sozusagen tagesaktuell auf dem Stand. Ich habe in den 90er Jahren oft mit Wirtschaftsvertretern auf Podien gesessen und viele haben mir versichert, dass sie diese Art von Hochschulreform gar nicht wollen, weil sie eben eigentlich die Vorstellung haben, dass ein breit universal, wenn man so will, universalistisch ausgebildete Studierende eher eine Stärke auch für die deutsche Wirtschaft sind. Und ich meine, ich habe halt immer als Kompromiss gesehen, eine enge Verbindung, das war immer von Linken wie Burkhard Lutz, also es gab unter den Bildungsforschern, ja, der seit den 60er Jahren immer eine große Kontroverse, soll man viele Leute an die Hochschule bringen oder weil die Leute dann zwar den Titel haben, aber nicht besonders gut qualifiziert sind und für die wirtschaftliche Arbeit, gesellschaftliche Arbeitsteilung sozusagen fehlqualifiziert sind. Oder soll man besser sagen, wir halten an dem Modell einer hochqualifizierten Facharbeiterinnenschaft fest. Ja, so. Und da finde ich, da war ich eher auf der Seite derjenigen, die für eine Öffnung der Hochschulen waren, aber dann eben auch eine Öffnung, die tatsächlich eine hohe Durchlässigkeit auch mit der Berufsqualifikation hat. Also das ist jetzt natürlich eine eigene lange Diskussion. Soll man überhaupt die Vorstellung haben, dass Wissenschaft eine lebenslange Tätigkeit ist? Ja, also das ist nochmal sozusagen ein eigenes Thema. Also weiter bei den Widersprüchen. Es gibt viele Hochschullehrer, Lehrerinnen, die, das muss man sagen, über dieses System permanent weiter geprüft zu werden. Also ihr müsst euch ja klar machen, eigentlich war es ja klassisch so, man hat in Deutschland habilitiert und die Habilitation war die letzte Prüfung. Dann wurde man zur Professur berufen und danach hat man sozusagen 20, 30 oder 35 Jahre lang geforscht, ja, geschrieben, gelehrt und so weiter. Das macht viele Leute total sauer. Also ich weiß von einigen Fällen, die haben ihren Job aufgegeben, weil sie gesagt haben, das tun sie sich nicht länger an. Dann kommt hinzu, dass die Einkommenssituation sich so dramatisch verschlechtert hat. Ja, also und wenn das, also ihr müsst euch das sehen, also zum System dieser Reform gehört, in Deutschland haben wir das nicht, aber in Österreich, wenn Hochschullehrer zweimal negativ evaluiert werden, dann können sie ihre Position verlieren. Also das heißt, wir haben sozusagen eine extrem hohe Unsicherheit gleichzeitig. Ne? Schlechte Einkommen, hohes Maß an Arbeitsbelastung und dazu eben auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, viele Leute gehen diesen Weg, also jetzt in Deutschland auch noch mehr als in anderen Ländern, weil sie eben auch wissenschaftlich arbeiten wollen. Und viele dieser Leute sind wirklich entmutigt, frustriert und auch enttäuscht. Also dann kommen sozusagen, das bildet sozusagen ein ganzes Bündel von Unzufriedenheiten, weil es ist ständig Konkurrenz, schlechte Bezahlung, kaum die Möglichkeit, wissenschaftlich zu arbeiten. Das ist, ich meine, ich weiß nicht, wie das jetzt ist für Leute, die mit 30 oder 35 jetzt Professoren werden oder Professorinnen, aber die Leute, die in meinem Alter sind oder noch ein bisschen jünger, für die zählt also jetzt, was weiß ich, Mitte 50 oder so, für die ist es eine Utopie, in die Rente zu gehen, damit sie wieder mal wissenschaftlich arbeiten können. Ich meine, und das muss man sehen, die Leute selber wissen, dass sie verdummen. Wenn man im Semester nur noch ein oder zwei Aufsätze lesen kann, über zwei Jahre lang kein Buch mehr lesen kann, ne, was viele Wissenschaftler einem sagen, versteht ihr, dann sind die schlimmer dran als ihr. Ja, weil die haben keine Zeit mehr zum Lesen. Ja, das heißt, die sind nicht mehr in der Lage, sich auf dem Stand einer wissenschaftlichen Diskussion zu befinden. Ja. So, und das ist etwas, das da meiner Meinung nach sehe ich eine der Haupt. Ne, und das muss man sehen. Also die Debatte Also ich meine, ich habe ja das mit unterzeichnet gegen die Exzellenzinitiative. Ich meine, wie viele Leute das mittlerweile unterschrieben haben. Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, die das Ranking ablehnt. Ja, also ich meine, die großen Kritiken an all den schlechten Arbeitsverhältnissen in der Hochschule, also Hochdeputatsstellen, schlechte Bezahlung und so weiter, das sind ja alles Praktiken, wo man sagen kann, das ist ja eine breite Diskussion. Ja, also ich meine, die ja breit geführt wird und wo es meiner Meinung nach auch viele Akteure gibt, die ganz über diese Entwicklung auch wirklich sehr unglücklich sind. Die Hauptfrage, die sich eben stellt, das hat natürlich, deswegen, ich war ja, das müsst ihr auch vor dem Hintergrund sehen, die Hochschullehrerinnen in Deutschland sind ja Beamte und haben kein Streikrecht. Ich war unter anderem deswegen auch immer, ich war gegen den Beamtenstatus für Wissenschaftlerin, ich war unter anderem auch wegen des Streikrechts dafür, dass das alles in Angestelltenverträge übergeleitet wird, ja, was in einer gewissen Weise mit meiner Skepsis gegenüber einer lebenslangen Tätigkeit als Wissenschaftlerin zu tun hat. Aber unabhängig davon, klar, geht es erstmal auch um Erwerb. Und dann würde ich sagen, gehört natürlich auch klar die Streikfähigkeit dazu. Und das Streikrecht ist in Deutschland aber sowieso extrem eingeschränkt. Ne, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, klar, das wäre eine der Dinge, die dazugehören. Ne? Und wenn immer nur die Studierenden streiken, naja, also das gehörte hier in Frankfurt viele Jahrzehnte zur Primärsozialisation im Bereich Gesellschaftswissenschaften. Aber das hat natürlich auf die Dauer sozusagen wenig bewirkt. Also klar, es war ein Bildungserlebnis, aber es hatte sozusagen fachpolitisch, hochschulpolitisch, hat es praktisch wenig Gesamtwirkung. Also ist das ein wichtiger Punkt? Und da, glaube ich, gibt es schon viele Diskussionen. Ne? Also die Fragen, also jetzt Templiner Manifest, ja, also nämlich Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, das wird ja diskutiert. Wir haben das vom BDWI gemacht, ja, wir haben das teilweise in der Kooperation mit der GEW gemacht. Also da gibt es Debatten, wo ich finde, ja, also das sind kleine Risse, gell? Also ich will das jetzt nicht schönreden. Also, und ich finde, die große Protestwelle 2009, die ja so durch die ganze Republik ging, die war letztlich, blieb die dann am Ende doch relativ schmal und wurde ja gerade von den schlimmsten Neoliberalen genutzt, ja, wie dem Dieter Lenzen, der damals noch Präsident der EU war, der sich dann vorne dran gestellt hat bei den Demos, die gegen ihn gerichtet waren, mit der Forderung, ja, wir brauchen mehr Geld für die Universitäten. Was aber heißt, er verfügt über dieses Geld und lässt die Hochschullehrer und Mitarbeiter dann zappeln bei der Bewerbung um dieses Geld. Ja. So, und da finde ich, also, ja, ich finde, also, diese Faktoren sehe ich, ja, also ich sehe Journalisten und Politiker, die sagen, die Entwicklung läuft schief. Ich sehe das unter Wissenschaftlerinnen, die sagen, dass das so nicht mehr zu verkraften geht. Ja, und bei den Studierenden, das könnt ihr besser beurteilen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass viele irgendwie am Ende ihrer Kräfte sind, also Burnout, Angstsymptome, ich meine, nicht umsonst findet Doping statt, ja, also die Angstzustände und so weiter. Das sind ja alles Phänomene, die dafür sprechen, dass es auch unter den Studierenden total viel Stress und Ausfall gibt. Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Situation wirklich da zufriedenstellend ist. Und das sozusagen aber in eine wirkungsmächtige Handlungsperspektive zu übersetzen, das scheint mir eine der Hauptschwierigkeiten zu sein. Ja. Und dazu braucht es mehr Unzufriedenheit von oben und die, glaube ich, die baut sich allmählich auf, aber Ja, aber ich meine, das ist halt eine totale Spaltung, wenn ihr das mal nehmt. Es gibt viele linke Leute, die jetzt, also es gibt ja Linke unter den Mittelbauern, unter den Hochschullehrern, die gegen die Exzellenzinitiative sind. Potenziell wären auch die Frankfurter hier im Exzellenzcluster Kandidaten für diese Unzufriedenheit, aber die profitieren davon. Also werden sie natürlich den Teufel tun, ja. Also das sind sozusagen Spaltungslinien, ja, so die, ne. Aber die muss man betreiben.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe, meine Frage bezieht sich dann auf eine praktische Ebene. Also ich bin eine Studentin und bin auch im Unterbau und es gibt so eine große Unsicherheit, die ich auch mit der Arbeit des Unterbau habe und die auch häufig an mich angetragen wird, nämlich ich glaube, wir haben irgendwie ganz gute Ansätze entwickelt, wie wir eben praktische Interventionen starten können und gleichzeitig irgendwie einen transformatorischen Anspruch haben. Aber ja, ich fühle mich so unsicher, wenn ich immer wieder sehe und wenn ich vor allem erzähle, höre, wie Leute erzählen aus vergangenen Kämpfen an der Universität, wie es da so zu so, ich weiß nicht, ob der Begriff so verwendet wird, zu so normativen Paradoxien kommt, dass man irgendwie einen bestimmten Anspruch formuliert und dann praktisch entscheidet und in Kämpfe geht und dann diese Kämpfe auch zu gewissen Verbesserungen führen, aber eben zum Teil auch dann so einen neoliberalen Turn irgendwie vollziehen und dann genau das, was man irgendwie gefordert hat oder was man versucht hat zu erreichen, am Ende so umgedreht wird und am Ende eigentlich als Herrschaftsinstrument funktionieren kann. Also ich war jetzt gerade heute Mittag irgendwie in der Senatssitzung zum Beispiel, wo der neue Hochschulentwicklungsplan abgestimmt wurde und da gibt es ja, dann wurde die ganze Zeit hervorgehoben, dass ja alle Statusgruppen beteiligt waren und auch die Studierenden irgendwie ein Mitrederecht hatten und dass das ja ganz toll sei. Und im Endeffekt hatte ich so den Eindruck, dass eigentlich das, was wir erkämpft haben, nämlich dass wir bei solchen Plänen irgendwie mitsprechen können, am Ende dazu führt, dass diese Pläne noch mehr Legitimität haben, weil das Präsidium es dann eben so artikulieren kann, ja, selbst die Studierenden haben ja dann mitgearbeitet. Und da ist irgendwie aus unserer Forderung von mehr Mitbestimmung am Ende das entstanden, dass irgendwie die Leute, die Herrschaft haben oder die mehr Entscheidungsmacht haben an der Universität, eben noch eine höhere Legitimität bekommen. Und ich weiß nicht, ob es darauf irgendwie eine Antwort gibt, aber ich würde es jetzt einfach mal in den Raum stellen und ich bitte, ob du irgendwelche Gedanken dazu hast.
Ich habe nicht so viele Gedanken dazu. Ich meine, was du ansprichst, ist ja das ist eine klassische Erfahrung. Beteiligung, die führt ja in der Tat Wissen und Legitimation zu. Und da die Hochschulgremien ja von den Studierenden kaum verfolgt werden, gibt es auch keine Rückkoppelung, keine Rückbindung an die studentischen Prozesse. Ja, also ich meine, das ist ja für die meisten Studierenden ist das ja maximal uninteressant, was in diesen Gremien passiert.
Ja, das ja. Ist dann auch die Argumentation.
Genau.
Genau. Und
genau, so ist es. Ja, und dann ist natürlich die Frage die, die uns natürlich auch beschäftigt hat. Wir waren immer die bestvorbereitete Statusgruppe bei Berufungskommission. Ja. Und ich war nicht im Senat, aber im Fachbereich Philosophie damals. Und, ne, und ich meine, und dann ist schon klar, dass wir besser wussten, ja, was da Sache ist. Ja, und man muss sagen, ja, aber wenn man kein Mitspracherecht hat, ja, also ne, es gab keine Drittelparität aufgrund dieser Gerichtsentscheidung, war das sozusagen, wir konnten nur argumentieren und es war aber eine hochpolitisierte Situation. Wenn wir eine Fachschaftssitzung gemacht haben, dann war das praktisch ein Plenum mit 90% aller immatrikulierten Studierenden. Aber das war zu einer extrem guten und hochpolitisierten Situation. Und das war aber natürlich auch ein Signal, ja, für die entscheidungsbefugten Hochschullehrerinnen zu sehen, dass wir wirklich einen richtigen guten Hintergrund hatten, also nicht sozusagen ein paar Gremienfuzzis, ja, die wo sie sagen, naja, aber für wen sprecht ihr denn? Für 11% der Studierenden, ja, also seid froh, dass wir euch noch lassen, ja. Also, und das, da finde ich, das ist natürlich ein Punkt, dass ich sagen würde, man kann sich schnell in diesen Gremien verkämpfen. Das kostet sehr viel Zeit, man verkämpft sich darin. Und die Frage ist natürlich die, und das müsst aber ja ihr entscheiden, ja, aber da gibt es kein Rezept, das ist politische Kunst. Ja. Was ist das, was sozusagen besser wirkt, mobilisiert, politisch relevant ist, einflussreich ist und so weiter. Ja? Also, ne, und ich würde sagen, naja, also könnt ihr kontrollieren, was waren eure Vorschläge, was habt ihr erreicht mit Blick auf diese Entscheidung, und dann könnt ihr sagen, das war unnötige Zeit, lasst uns lieber andere Dinge machen, und wir gehen dann da nur hin in speziellen Fällen für einzelne Punkte und konzentrieren uns sonst auf andere Dinge. Aber ich würde die Gremienarbeit deswegen nicht in den Wind schießen, ja? Also nicht falsch verstehen.
Also es war jetzt gerade gar nicht so sehr auf Gremienarbeit, ja, sondern allgemein darauf, also du meinst vorhin, dass zum Beispiel die Entwicklung, dass mehr Leute den Zugang zur Hochschule gefunden, ja, haben, dass das irgendwie auch ein Interesse war, um irgendwie den Arbeitsmarkt zu entlasten und so weiter, aber es wird zumindest häufig irgendwie auch in einen Zusammenhang gebracht, zumindest mit Studierendenprotesten, und das eigentlich da so von den Studierenden und von auch einer radikalen Masse irgendwie hervorgebracht wurde, ja, wir wollen irgendwie die Zugangsbedingungen zu der Hochschule verbreitern oder so. Und das dann aber im Endeffekt vielleicht irgendwie in einem Zusammenhang steht damit, dass wir jetzt zwar hohe, große Studien oder viele Studierende irgendwie an der Hochschule sein können, aber die Lehre und so immer weiter verwässert. Oder die,
ja.
Und das war, glaube ich, eher so das, was ich meinte, wie auch unsere radikalen Kämpfe vielleicht am Ende irgendwie.
Ja, lass mich eine Sache sagen. Ich habe vor 3 Wochen in Leipzig geredet bei einer Gruppe, die sich für die Zivilklausel einsetzt. Ja? Und in diesem Vortrag waren 100 Leute. Und die kommen aus ihren Fächern, ganz viele Naturwissenschaftlerinnen, Biologie, Physik, Chemie und so weiter, Medizin. Und ich fand das ganz interessant, weil ich meine, aus meiner Sicht, ihr müsst jetzt, das sind ja verschiedene Sichtweisen, deren Zusammenhang wir dann auch überlegen müssen. Aus meiner Sicht ist das Relevante immer das, was sozusagen über Jahrzehnte wirkt. Ihr seid wenn man das mal nimmt, jetzt sozusagen aus dieser technischen, administrativen Sicht, dann seid ihr hier 7, 8 Semester und dann raus. Und dann seid ihr irgendwo. Und dann ist eigentlich gewünscht, dass ihr nicht kritisch denkt, sondern in diesem Apparat funktioniert. Ja? Und mein Interesse ist, das einer grundlegenden sozialen Veränderung. Ja, das heißt aber, dass ihr nicht nur ein bisschen links seid und ein bisschen gesinnungsantikapitalistisch im Alter zwischen 18 und 23, sondern auch, das ist seit dem Faschismus die Pest in Deutschland, ja, dass im Prinzip ja auch seit 68, dass mit 30 alle Leute vernünftig werden. Ja. Und das ist eben fatal. Und das, ja, und das ist sozusagen der ganze Sinn dessen, was ich sage. Ja, das muss sozusagen ein Leben lang wirken. Und das geht natürlich umso mehr, je mehr das relevant ist als Bildungsprozess, dass es trägt, die Maßstäbe macht, im Alltag wirksam ist in der Beurteilung der Dinge. Ja? So. Und das ist das, was mich interessiert. Und das ist natürlich auch dann sozusagen mein Maßstab für die politische Aktivität, die Praxis, die ihr sozusagen anlegen müsst für das, was ihr selber tut. Gewinnt ihr die Leute, dass man sagen kann, okay, wenn wir in den Lehrveranstaltungen mit dem, was wir wissen wollen, nicht durchkommen, müssen wir Parallelwissen erarbeiten, ja? Also wir müssen auch Lehrveranstaltungskritik machen, und wenn wir sie anonym machen, aber wir müssen deutlich machen, dass das, was wir da lernen, zum großen Teil Scheiße ist. Ja? Versteht ihr, ich gebe ein Beispiel, ich sitze in Leipzig bei einer anderen Gelegenheit, eines anderen Vortrags mit einer Kommilitonin im 2. Semester Jura, und die erzählt mir von der Vorlesung in Familienrecht und wie der Professor ein schmieriger, sexistischer Lump ist, ja, der sich die ganze Zeit den Frauen Anweisungen gibt, wie sie sich in der Familie zu verhalten haben. Diese junge Frau ist eine Feministin, ja, ist ganz radikal, Dann sage ich, und was macht ihr? Ja, was sollen wir machen? Ich brauche ja die Not, womit sie recht hat. Also, was klar ist, ist, ja, dann muss man eben sich mit anderen zu. Das kann man sich ja nicht gefallen lassen. Also muss man das öffentlich skandalisieren und im Zweifelsfall anonym. Ja, da, also das mag dann erstmal wie feige wirken, aber ich finde, es ist erstmal eine gute Taktik. Horkheimer sagt, klar, die Bourgeoisie hätte gerne, dass wir alles immer unterm Namen machen, damit sie uns schneller festlegen kann. Mit anderen Worten, ja, also ihr wisst schon, ja. Also leichter verfolgen kann. Also es ist schon manchmal praktisch. Ja, in defensiven Situationen muss man manchmal auch. Aber das ist aus meiner Sicht etwas, was wichtig ist. Attraktiv sein durch auch paralleles Wissen. Ich meine, und das ausarbeiten, weil ihr müsst mit dieser Welt in den nächsten Jahrzehnten leben. Und das heißt, die Gewalt und das Wissen, was euch zugemutet wird, das ist eine Zumutung für euch, weil ihr seid in diesem Wissen nicht drin mit euren anderen Interessen. Ja, das könnt ihr euch nicht gefallen lassen und es gibt viele, die das genauso sehen. Ja.
Da hinten mal eine Meldung an Markus, an du. Ah, sorry. Okay. Dann gemeinsam schreibe ich.
Ja, war ich das? Mhm. Ja, also mich hat interessiert, mir ist so ein bisschen entgangen, wie Sie sich das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft vorstellen, weil Sie haben am Anfang angefangen mit so einem herrschaftssoziologischen Diskurs und letztlich offen besprochen, dass die Studienzahlen sich insgesamt erhöht hätten. Und ich meine, wenn man sagt, Wissenschaftler, also wenn das jetzt Wissenschaft nicht etwas Elitäres sein sollte, dann müsste man ja eigentlich sagen, alle müssen studieren, alle müssen Wissenschaftler werden. Sie haben auch nochmal erwähnt, dass Sie sozusagen die eigentlich eine Gleichstellung von Fachhochschulen und Universitäten haben wollen. Mich interessiert, was da dahinter steckt bei Ihnen.
Soll ich direkt anfangen oder sollen
wir?
Ja. Ja, also ich meine, als bekennender Sozialist steckt ja dahinter, dass es so nicht weitergeht. Ja? So, und was jetzt real passiert ist, dass wir durch die Ausbildung von 50% über die Hochschulen, also durch einen besonderen Wissensapparat, also nicht im dualen Bildungssystem, nicht in den Unternehmen, sondern vor allen Dingen eben die Hälfte in den Hochschulen, die total unterbesetzt und unterfinanziert sind. Aber was wir gleichzeitig haben, ist eine extreme Vergesellschaftung des Wissenschaftsprozesses. Ja? Die Hälfte eines Jahrgangs und damit ein immer größerer Teil der bundesdeutschen Bevölkerung kommt in Berührung mit anspruchsvollem Wissen, ja? Also verallgemeinerungsfähigem Wissen. Das heißt, eigentlich ist es eine systematische Herausforderung von alltäglich geteilten Überzeugungen, ja? Aber diese alltäglichen Überzeugungen werden nicht herausgefordert, weil der Wissenschaftsapparat das im Prinzip einfach so nebeneinander stellt. Ja? Man kann an Gott glauben oder an spirituelle Kräfte und an der Universität ein Examen machen. Ja? Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dass die Universitäten aber mal genau dagegen waren, ja, das ist völlig entschwunden. Ja? Wir sind heute alle pluralistisch. Wir verbinden das alles locker miteinander. So, und klar bin ich genau dieser Meinung, eigentlich sollten alle, also ich bin für eine 100% Öffnung der Hochschulen. Ja? Das ist natürlich eine Frage, wie wird die gesellschaftliche Arbeitsteilung organisiert. Aber eine wissenschaftliche Ausbildung, die zu 100% stattfindet, schließt natürlich ein, dass auch andere Berufsfähigkeiten ausgebildet werden müssen. Das, ne, weil es können ja, das macht ja keinen Sinn, sozusagen, dass es dann nur sozusagen eine wissenschaftliche Ausbildung gibt im Bereich Humangeografie, Anglistik und so weiter, weil wie soll der ganze Apparat einer Gesellschaft dann sozusagen sich reproduzieren können? Darüber verfügen wir aber gar nicht. Ja, weil das ist kapitaldominiert, Unternehmen, Profite, Profit ausgerichtet. Also das haben wir nicht, ist nicht in unserer Hand, das frei demokratisch zu bestimmen. Aber letztlich würde ich sagen, ja, in die Richtung geht es. Und dann heißt es natürlich, das ganze Problem zwischen, wie kann man sagen, intellektuellen und, wie kann man sagen, handwerklich, beruflich, also in diesem Sinne, Kompetenzen, das in ein ganz neues Verhältnis zu bringen. Und wie man dann die Frage behandelt, also ich wäre zum Beispiel dafür, dass man die Frage von Forschung und Lehre weitgehend trennt. Also wir haben keine Berufskarrieren in Deutschland für Forschung, ja, sondern wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann geht es im Prinzip dann nur als in der Form der Professur, ja, sonst fliegt man über kurz oder lang raus. Und es ist überhaupt nicht sozusagen in der, das hat sehr viel mit dem Klassenkompromiss im 19. Jahrhundert zu tun, es ist sozusagen immer aufstiegsorientiert, so dass man denkt, Wissenschaft, das ist ungefähr sozusagen von der Aufstiegsorientierung her das Höchste. Ja, das ist aber ja gar nicht so selbstverständlich. Ja, also kann man sich leicht eine Durchlässigkeit nach beiden Richtungen vorstellen, dass Leute, also bei einer, sagen wir mal, bei einer Arbeitszeit von 20 Stunden, 24 Stunden pro Woche, durchaus wissenschaftlich arbeiten, vielleicht auch 2 oder 3 Jahre ihres Lebens konzentriert in der Form von Sabbaticals an einem Forschungsproblem arbeiten, ja, und dann wieder in andere Bereiche der gesellschaftlichen Arbeitsteilung dann eingegliedert sind, ja, sodass es eine hohe Durchlässigkeit gibt zwischen Wissen und körperlicher Tätigkeit. Ja. Wobei körperliche Tätigkeit sich natürlich eh ändert, wenn viele Dinge prozessgesteuert sind an Computern und so weiter. Es geht ja, vielfach sind es ja keine manuellen Tätigkeiten mehr im klassischen Fertigungssinne. Also meiner Meinung nach müssen wir sozusagen über die Struktur des ganzen Produktionsapparats insgesamt nachdenken und eine hohe Durchlässigkeit, ja, uns dabei vorstellen. Ne, und da, ja, wie kann man sagen, das, gucken Sie mal, das sind so viele Gesichtspunkte, die da zusammenkommen. Wir gliedern heute unsere Biografie, er hat das vorhin angesprochen, mit Kindergarten, Schule, Hochschulabschluss, Studium. Ja, mehr oder weniger für viele. Diese Gliederung ist ja biografisch, also individualbiografisch gesehen, gesellschaftlich durchaus ein Problem. Wir könnten das ja auflockern, völlig anders gliedern. Zumal, wenn Menschen geschätzt in den nächsten 30, 40 Jahren, also in Ihrem Fall ist es wahrscheinlich, dass sie alle über 100 Jahre alt werden. Also kann man sich nicht vorstellen, auch wenn das heute so diskutiert wird, können wir uns nicht vorstellen, dass wir wirklich mit 65, 67 in Rente gehen und dann in den sozialen Tod verabschiedet werden. Verstehen Sie? Ich meine, das können Sie sich noch nicht vorstellen, was das heißt, ja, wenn Leute mit 65 oder 67 raus sind aus den gesellschaftlichen Prozessen. Das ist doch total irre. Ja? Also muss man sich ja überlegen, wie man das sozusagen völlig neu baut, wenn die Leute rüstig sind, auch intellektuell fit, mit 85 oder 90. Und dazu werden sie gehören. Die Prognosen sagen, bis zum Ende des Jahrhunderts wird die Durchschnittslebenserwartung 120 Jahre sein in Deutschland. Dabei wird abgesehen von der neoliberalen Verarmungssituation, das ist klar, aber rein, also in anderer Hinsicht ist das eine durchaus realistische Größenordnung. Und dann müssen wir wirklich Ausbildungsprozesse und gesellschaftliche Arbeitsprozesse völlig anders gliedern. Ja. Und das sind die Probleme, die meiner Meinung nach uns drücken sollten. Ja,
ja, genau. Du hattest ja eigentlich so diese ganze Bildungsbiografie beschrieben, die an der Universität passiert. Ganz kurz zusammenfassend, also, ne, die Studenten, die schon sozusagen an der Universität im Grunde lernen, dass es ein richtiges Wissen gibt, das sie irgendwie beantworten müssen. Ne? Also so funktioniert jede Prüfung. Es gibt irgendwie eine Frage, die ist eigentlich nur eine getarnte, richtige Antwort und ich muss irgendwie nur rausfinden, was muss ich jetzt hinschreiben, was richtig ist. Also bei Multiple Choice ganz offensichtlich, aber eigentlich jede Klausur funktioniert so. Im Mittelbau setzen sich dann die durch, die irgendwie in den Peer-Reviewed-Zeitschriften unterkommen, die also die Mainstream-Positionen bedienen, die sowieso jeder redet. Und die Professorinnen sind dann letztlich die gar nicht mehr selbstständig gar keine selbstständige Position mehr haben, sondern eher selbst in ständiger Prüfung sich befinden und sich immer noch bewähren müssen. Also das ist irgendwie so diese die Bildungsbiografie, die ich dann jetzt an dieser Universität sehe. So, und eigentlich heißt es ja, dass die Universität völlig gescheitert ist, weil doch gerade diese Leute dann nicht mehr imstande wären, sich sozusagen in dem Feld der Wissenschaft zu bewegen, in dem gerade keine Anleitung besteht, weil es eben kein gesichertes Wissen gibt. Und andererseits muss man doch auch sagen, dass die Universität, die irgendwie die Leute so ausbildet, aber doch auch immer schon eigentlich eine Herrschaftsinstitution war und es in der Universität eigentlich ja nie darum ging, freies Wissen irgendwie flottieren zu lassen und sich so alle Freiheiten zu bieten, sondern es war ja immer eine Institution, in der es irgendwie um Herrschaft ging. Und vielleicht, so, das wäre jetzt meine These dazu, müsste man eigentlich sagen, dass das, was Universität heute ist, eigentlich gar nicht eine gescheiterte Universität ist oder eine verfehlte oder wie auch immer, sondern das, was heute an der Universität ist, dass sie sich sozusagen absolut verwirklicht, dass sie die absolute Kontrolle gewonnen hat und diese, also genau sowas, was Anna vorhin geschildert hat, also genau diese ganzen, nicht, wenn sozusagen jede Form von Kritik eingeht und es wird einfach alles umgesetzt und so, und jetzt kriegt jeder, jetzt sichert man, dass sie auch jeder studiert und dass auch niemand orientierungslos ist, sondern jeder wird bis ans und möglichst in den Semestern, die man dafür nur haben soll. Man kann gar nicht mehr scheitern, man soll auch gar nicht mehr so nicht mehr abbrechen und so weiter. Also vielleicht ist diese Universität gar nicht verfehlt oder so, sondern einfach nur absolut verwirklicht. Und es geht eher darum, wieder ein paar Risse reinzubringen oder Nischen zu öffnen in der Universität, in denen sie nicht alles sozusagen ausleuchtet und im Griff hat.
Ja, also ich würde es nicht so radikal sehen. Also das klingt jetzt so, wie wenn ich vielleicht ein bisschen zu brav bin, aber so meine ich es nicht, sondern ich meine, dass das Eigentümliche ist ja, dass das Wissen, was ja hier vermittelt wird, immer auch eine rationale Komponente hat. Also die Herrschaft muss ja in der Lage sein, mit dem Wissen wirklich Gesellschaft reproduktionsfähig zu halten. Also warum wird hier heute kein Rassismus mehr gelehrt? Weil Rassismus nicht in der Lage ist, eine Gesellschaft dauerhaft zu reproduzieren, sondern vernichtet Menschen und damit vernichtet sie die Reproduktionsmöglichkeit. Ja? Das heißt, das Wissen muss auch in einer gewissen Weise immer rationale Momente haben. Und weil das rational ist, gibt es dort auch immer die Möglichkeit, vom Wissen her, ja, Alternativen zu entwickeln. Also muss man das Wissen selbst so unter Kontrolle bringen, dass diese Rationalität, die in dem Wissen enthalten ist, nicht sozusagen eine eigene Dynamik kriegt, ja, und sozusagen in die Perspektive, wir organisieren die sozialen Prozesse anders. Und die Hochschule ist genau diese eigenartige Form, insofern sind wir da, glaube ich, wirklich nah beieinander, dass ich sagen würde, die Universitäten, die Hochschulen sind sozusagen die eigenartige Organisationsform, in der Herrschaft mit der Rationalität des Wissens sozusagen so verschmolzen wird, dass Wissen in herrschaftlicher Weise reproduzierbar gemacht wird. Es wird so prozessiert, dass man in den Universitäten immer mal auch kritisch sein kann, aber das ist historisch gesehen, ich meine, die deutschen Universitäten in den letzten 216 Jahren waren mehr oder weniger reaktionär mit wenigen kurzen Ausnahmephasen. Und dann gibt es aber immer auch wieder diese kurzen Phasen, die dann auch die Herrschenden erschrecken von 1820er Jahren, mit denen die deutsche Einheit wollten, für die Pressefreiheit waren, dann nach der 48 oder vor der 48 Revolution und so weiter. Es gab immer wieder diese Phasen der Radikalisierung und dann tatsächlich auch sofort der Versuch. Und diese Bewegung, die muss prozessiert werden. Ja, das ist sozusagen mein Bild und wo ich sagen würde, ja, die Herausforderung, und das ist das, was dich jetzt vielleicht zu diesem Hegelianismus verleitet, jetzt bringt sich die Universität als Herrschaftsapparat auf den Begriff. So würde ich es nicht sehen, aber das ist eine starke Herausforderung heute, weil so viele Menschen an der Universität sind. Also müssen auch die Kontrollmechanismen viel massiver sein, als wenn das 10% sind oder 8% oder so. Weil die sind sowieso, die müssen nicht kontrolliert sein, weil sie sowieso zum großen Teil Teil der Herrschenden sind. Ja, aber wenn jetzt sozusagen auch, sind ja immer noch weniger Arbeiterkinder, aber trotzdem, wenn man denkt, das kommen jetzt sozusagen aus dem unteren Kleinbürgertum und breite Gruppen, ja, dann wird es einfach unklar, wohin orientieren sich die Leute. Und das ist hier, ihr kennt das, das verwirrt ja auch den Heiratsmarkt. Manche, habe ich vielleicht mal auch im Seminar schon, vor Jahren, jetzt ist es wirklich jetzt hier lange her, da war das noch auf dem Campus in Bockenheim, ich laufe da so entlang, ihr kennt diese Plakatwand, wenn man da am Hörsaalgebäude entlang ging, neben der Einfahrt zur Tiefgarage, eine große Werbung der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften zu einer großen Semesterende-Party im Dorian Gray, ja, der größten und teuersten Disco damals in Frankfurt im Flughafen, ne, mit Kontrolle des Studienausweises. Und das ist ja klar, das war eine Strukturierung des Heiratsmarkts. Ja, da sollen ja nicht Pädagogik Studierenden mit Leuten in der Rechtswissenschaft zusammenkommen, ja, sondern sollen die zusammenkommen, die sozusagen die herrschende Klasse reproduzieren, auch durch ihr generatives Verhalten. Ja. Weil du kannst ja nicht eine Sozialarbeiterin in der internationalen Rechtsanwaltskanzlei, ja, versteht ihr, das ist undenkbar, ja, nach diesem Modell. Und das ist sozusagen meine Deutung. Ja. Also man muss sozusagen die Reproduktion sichern. So. Wir sammeln das mal, weil ja, sonst okay, wird mir das auch genau, zeitlich ja, ein bisschen eng, weil ich muss ja noch weiter.
Okay, dann gehen wir mal durch, dann kannst du deine Frage stellen. Hier war eine Meldung und Malte.
Und also ich wollte eigentlich ein paar Bemerkungen machen. Also im Anschluss an die Bemerkung von eben, die Uni hat sich absolut verwirklicht. Da fällt mir ein, vielleicht sollte man mal in Richtung Ökonomie gucken. Weil da gibt es ja doch Interessen, die von der Wirtschaft her kommen, dass eben Wissen eben sehr kurzfristig verfügbar gemacht wird. Und es gibt allgemeine Interessen. Ich wollte noch bemerken, also ich war früher auch mal in der linken Fachschaft und wir haben dann damals auch nicht so krass mit der Situation zu tun gehabt, wie das heute ist, das ist länger her. Aber wir hatten dann auch zum Beispiel Leute im Fachbereich, die haben wir dann, das haben wir nicht so betrieben, aber da hatten wir dann immer jemanden drin, der das beobachtet hat. Wir haben versucht, die Isolation der Leute dadurch zu bekämpfen, also umgehen, dass wir Gründung von Studienkollektiven angeregt haben. Das heißt, wo die Leute sich zusammensetzen und Semester, also mehrere Semester halt studieren. Und wir haben dann versucht, auch Wissenschaftskritik zu machen. Da haben wir uns dann speziell auch mit Hochschulrahmengesetzanalyse befasst. Da sind viele Themen schon gewesen, die auch heute eine große Rolle spielen und die du auch hier genannt hast. Also zum Beispiel dieser Widerspruch zwischen dem, ja, wenn man früher hieß das dann dem Interessen der Gesamtkapitalisten, also diese breite Bildung, die viele auch wieder monieren und wieder die starke Bildung, also das engere und schnellere, wo einzelne Kapitalfraktionen, Industriebereiche das haben. Wir haben auch schon in unserem Bereich, das war Physik, schon so eine Art Proletarisierung vorausgesehen, dass wir also dann da eben durch höhere Studienzahlen, aber auch dadurch, dass die Leute halt eben lohnmäßig dann mehr sich angleichen, dass das entsteht. Es gab dann auch allgemeinpolitische Implikate, wir hatten damals natürlich den Vietnamkrieg und es war aber auch Wissenschaftskritik da. Das ist vielleicht heute auch ein Thema, weil Wissenschaft, und das ist so eine Geschichte, die fällt mir auf, da habe ich den Eindruck, die wird zumindest bei den Naturwissenschaften mehr und mehr zur Produktivkraft. Da wurde damals dann auch einiges gemacht, das wäre eventuell auch ein Thema, was man heute diskutieren könnte. Mir fällt dann ein, dass man zum Beispiel im Rahmen von solchen Diskussion eventuell Vergleiche machen könnte, also von der Arbeitssituation und von der Situation, wie du sie hier geschildert hast, wie sie hier an der Universität ist. Ne? Dass also diese Angestelltenmentalität, also Gradschauer zum Beispiel und sowas, und die hier Reproduktion von Herrschaftswissen, übrigens gibt es dann auch schon sogar auch in Betrieben die Situation, dass da ein berufsorientiertes Studium stattfindet, das habe ich selber erlebt. Das ist heute bei einigen großen Konzernen möglich, dass die Leute praktisch begleitend zur Arbeit studieren. So.
Und meine Frage bezieht sich auf das, was du am Ende angesprochen hast, am Ende deines Vortrags nämlich auf den Begriff dieses pseudo-objektiven, sterilen Wissens. Das ist auch im Grunde, so wie ich es verstanden habe, schon relativ dazu gebracht darstellt, als etwas, was überall schwebt und irgendwie eine größere Instanz darstellt. Ich wollte dich bitten, vielleicht nochmal darauf einzugehen, welche Systematiken oder Mechanismen prägen, was dieses objektive Wissen eigentlich ist. Also genau, wer bestimmt ist. Oder genau.
Du hattest ja, oder wir haben, glaube ich, insgesamt schon viel gesprochen über die Situation, dass wir also eine Halbbildung oder vielleicht auch eine Verbindung an den Hochschulen sehen. Wie ließe sich denn heute, oder hast du Ideen dafür, wie sich kritische Theorien, nicht, also auch, aber nicht nur in den Geisteswissenschaften, sondern eben auch in Naturwissenschaften, wie sich das eigentlich überhaupt organisieren ließe, innerhalb der Hochschulen, vielleicht auch außerhalb, vielleicht dazwischen? Und wie das von Widerständigen organisiert werden könnte, wie man das selber organisieren könnte.
Genau, meine Frage schließt auch ein bisschen an die letzten beiden an. Also ich fand diese Beschreibung am Ende nochmal, wo quasi die Subjektivierung der Leute oder auch die Trennung der Leute, die sich irgendwie ins Private zurückziehen und da vielleicht eine politische Meinung haben oder vermeintlich haben und gleichzeitig in der Universität irgendwie zu so einem Funktionsträger, zu so einem Reihen werden. Ja, genau, das ist natürlich irgendwie eine zentrale Frage, wie sich das irgendwie wieder aufbrechen lässt, weil ich würde auch sagen, wenn du so das Beispiel, was du aus den Rechtswissenschaften gebracht hast oder so, ich finde schon auf jeden Fall wichtig, da auch an sich selbst anzusetzen und halt nicht zu denken so, ah ja, okay, die sind ja eh alle dumm, ich muss mich schon auch mal melden und vielleicht irgendwie die Diskussion auch anstoßen, aber gleichzeitig ist der Abwehrmechanismus natürlich dann auch sehr groß, wenn die Leute eben gar kein Interesse auch an Dialog haben. Ja, in Naturwissenschaft vielleicht noch stärker als in Gesellschaftswissenschaften. Genau, aber da wäre nochmal meine Frage, was da so deine Erfahrungen vielleicht auch sind, wie man da auch nochmal an Leute rankommt. Und was ja schon auch ein bisschen mit der Frage zusammenhängt, mit wenn man irgendwie eine größere politische Perspektive hat und eine emanzipatorische, bleibt man an der Uni oder wird man da so von den Institutionen integriert notwendigerweise, dass das nicht bringt, aber gleichzeitig, wie kommt man an Menschen ran oder wie kann man irgendwie eine gesellschaftliche Debatte anstoßen, wenn man nicht drin ist und Zeitschriften marginalisiert werden oder irgendwie man eben auch kein Gehör findet.
Ja, also du hast ja viele wichtige Punkte einfach nochmal unterstrichen oder hervorgehoben und ich teile das. Also das waren ja jetzt sozusagen auch nochmal viele der Punkte, die mir auch da wichtig waren. Und klar kann man sich, also das mit den Gesamtkapitalisten will ich jetzt mal nicht weiter vertiefen, aber ansonsten kann ich dem zustimmen. Wer bestimmt das objektive Wissen? Das ist natürlich wirklich, also das ist ja objektives Wissen, das ist ja jetzt wirklich ja, so eine eigene komplizierte Frage, ja, weil es gibt ja sozusagen in den wissenschaftlichen Prozessen gibt es sozusagen Objektivierungsmechanismen. Ja, also was ein Fachverband für relevant hält, welche Literatur es kanonisiert, was sozusagen in den Curricula geleistet werden muss, also welche Fachgebiete werden zum Beispiel im Bereich internationale Beziehungen oder Soziologie oder in der Biologie oder in der Medizin verhandelt. Ja, orientiert sich die rechtswissenschaftliche Ausbildung zum Beispiel daran, dass alle Leute der Idee nach Richter und Staatsanwälte werden? Oder geht man davon aus, dass sowieso 90% der Leute am Ende irgendwo in der Verwaltung von Unternehmen sind? Ja? Also würde man eine völlig andere Ausbildung dann entsprechend planen? Wir haben heute das zweistufige Jurastudium, trotz aller Debatten über eine Veränderung hin zur einphasischen Ausbildung. Ja. weil die Idee ist, die werden alle Richter oder Staatsanwälte, ja? Was aber nicht real nicht der Fall ist. Ne? So, also kann man sagen, und so, das kann man gilt in ähnlicher Weise für die Medizin, die orientiert sich an der Chirurgie, ja? Im Wesentlichen, also einer bestimmten klinischen Auffassung. Ne? Und man kann sagen, okay, die Soziologie hat auch sozusagen implizite Berufsbilderwartungen und so, und dann und daran orientiert sich der Wissenskanon und objektiviert das. Und die Objektivierung, die ist in einem engen Zusammenspiel vieler Akteure, den Fachverbänden, einflussreichen Hochschullehrern, Wissenschaftsrat, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Politik, die die Studienabschlüsse anerkennt, die Unternehmen, die die Absolventinnen dann abnehmen, ja? Verwaltung, Unternehmen und so weiter. Und dann fallen natürlich auch viele Leute raus. Und das ist die Frage, können die sozusagen Definitionsmacht erlangen? Das ist ja nicht ohne weiteres gewährleistet. Ja, die werden eben tatsächlich marginalisiert und dann rutschen sie raus. Oder im Bereich der Sozialwissenschaften, wie man das so nennt, das sind suchende Berufe, die haben kein festes Berufsbild. Also ne, die Arbeitslosigkeit ist sehr gering, ist die niedrigste bei Absolventen, aber sie ist sozusagen nicht berufsbildgebunden. Ne? Als mit dem Medizinstudium ist klar, das ist ein bestimmter medizinischer Beruf. Ja? So, fertig. In Sozialwissenschaften kann das eine Sozialverwaltung sein, das kann irgendwie irgendwas sein, im Privat oder im Unternehmen eine Beratungsfunktion und so weiter. Also so kommt es sozusagen zu objektivem Wissen. Und das Entscheidende ist eben, dass man sozusagen dann in dieser Ausbildung immer mehr dazu übergeht, das zu einem methodischen Wissen zu machen. Ne? Dadurch, also es geht da um die Aneignung von Methodeninstrumenten, ja, sozusagen bestimmten Typen von Theorien, die gar nicht mehr unbedingt zu einer konkreten Einschätzung hinsichtlich der Veränderbarkeit von Verhältnissen und so weiter führen. Ja. Und so würde ich zum Beispiel sagen, ja, also nochmal das Beispiel mit Volker Sigusch und der Sexualmedizin, das war natürlich eng gebunden auch an die Vorstellung, dass man eben vielen Menschen in einer Notsituation, die sozusagen in bestimmte klinische, medizinische Notlagen sich flüchten, auf ganz andere Weise helfen müsste. Also andere Praktiken entwickeln müsste, andere Formen der Beratung, ja, und so weiter. Also, ja, also so, aber das ist wirklich eine weitläufige Frage. Also ich hoffe, ich habe so ein paar Ideen dafür gegeben. Ja. Kritisches Wissen auch in den Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften. Ich finde, das ist eine total berechtigte Frage, die mich selber, wer hat die Frage gestellt, damit ich tun, damit ich kann das sozusagen, also man muss es auch sagen im Rückblick, so wie er das angesprochen hat, bis in die 80er Jahre mit dieser riesigen Friedens- und Ökologiebewegung war es ziemlich verbreitet, dass in den Natur- und Ingenieurwissenschaften sehr viele kritische Leute waren, ja, die auch ausdrücklich und offen sehr kritisch waren. Und das ging auch in den Bereich der Informatik bis in die 90er Jahre hinein, ne, also mit Open-Source-Entwicklung und so weiter. Und das hat natürlich, war ganz stark geprägt von in der Medizin, von Präventivmedizin, Sozialmedizin und so weiter. Also was hier in Frankfurt zur Gründung von Medico, Ärzte ohne Grenzen und so weiter geführt hat. Also alternative Versorgungspraktiken, ja. Oder im Bereich der Biologie, ja. Also sehr viel auch hinsichtlich der geschlechterorientierten biologischen Forschung. Ja, ich würde sagen, die Ökologie war ein großes Thema, die Friedensbewegung. Und manches ist natürlich einfach Teil der normalen Abläufe geworden, aber durchaus nicht immer auf sehr erfolgreiche Art und Weise. Also ich war lange an der TU in Berlin und da fand ich interessant, da hat ein Kollege, der hat sich mit automatischem Recycling befasst. Also Maschinenbau, ne? Also Maschinen, die automatisch recyceln, ne, sodass eben Computerplatinen oder Handys oder so nicht irgendwo in Afrika dann da verschrottet werden und dann Einzelteile, giftige Einzelteile mit Kinderarbeit, sondern das automatisiert geschieht, ja, unter sozusagen ökologischen Gesichtspunkten. Was aber bedeutet, die Produkte müssen anders hergestellt werden, damit sie eben auch so automatisch zerlegt werden können. Das wurde gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch nur so lange hat die TU es akzeptiert. Als das Geld aus war, wurde das ganze Projekt mit vielen Mitarbeitern eingestellt. Ja, so. Also man muss sehen, das sind nach wie vor, glaube ich, dramatische Gesichtspunkte. Ne? Also man könnte natürlich auch mit Blick auf Softwareentwicklung überlegen, man könnte in der, also es gibt viele Gegenstandsbereiche, wo ich glaube, dass Leute da an, also wie kann man sagen, anbeißen oder auch das Betreiben in den ingenieurwissenschaftlichen oder Naturwissenschaften, aber das sind trotzdem immer auch kleine Bereiche. Und ich sage ja, also die Zivilklausel, ich meine, das waren fast 100 Leute, die zu diesem Vortrag kamen, die eben aus ihrem eigenen Studium her mit Dual Use und so wirklich auch dann davon betroffen sind, ja, dass die Nähe ihrer eigenen wissenschaftlichen Interessen und Beschäftigung zu militärischer Forschung so groß ist, dass sie natürlich vor dem Problem stehen, ja, wie kann man das verhindern, wie kann man sich damit auseinandersetzen, ja, und wie kann man das stoppen, also ja, wie kann man das wirklich stoppen, ne? Und da, glaube ich, gibt es ein kritisches Potenzial, ne? Vielleicht also im Kleinen, auch im weiterhin im ökologischen Bereich, im medizinischen Bereich, also, aber das sind immer so, ich weiß nicht, bin dem nicht systematisch nachgegangen, das ist ja auch wirklich schwierig und aufwendig. Ich finde, im Einzelbereich gibt es das, ja, also eine feministisch orientierte Forschung zu medizinischer Diagnostik, eine kritische Forschung im Bereich der Energiesysteme und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die so im Einzelnen tüfteln und machen, aber es springt nicht so über, ja, so, und ich weiß nicht, ob das, das sind ja oft auch sehr eigenbrötlerische Leute, also ob man die jetzt sozusagen in dem Sinne organisieren kann oder ob die nicht einfach nur einen guten Rahmen brauchen, damit sie ihre Tüfteleien auf interessante Weise weiterverfolgen können. Ja, so. Also ich denke so zum Beispiel an so einen Niedrigvoltmotor, ja, so ein Typ, der hat so einen Motor entwickelt zur Energieerzeugung. Das ist bei fast stillstehendem Gewässer erzeugt das noch Strom. Ja, also ist jetzt gerade in Brandenburg wichtig. Ja, versteht ihr? Also kann man mit geringstem Aufwand, ja, kann man also ein Energiesystem sozusagen zur Stromerzeugung. Okay. Ja, das sind so Einzelbeispiele, wo ich finde, da tun sich unglaublich viele interessante Dinge. Diese Leute wären nie politisch aktiv, ja. Aber sie bräuchten gute Rahmenbedingungen. Ja? Also die sind vielleicht irgendwie links, irgendwie ökologisch, finden das eigentlich auch gut, wählen auch links, ja, und setzen sich dafür ein. Aber vielleicht sind sie auch CDU und machen trotzdem gute Sachen. Versteht ihr? Das ist manchmal auch völlig entkoppelt voneinander. Und dann muss man, dafür muss man einen Sinn schaffen, auch einen politischen Sinn. Ja? So, die Subjektivierung, warte mal. Lässt sich die Subjektivierung, der Abwehrmechanismus ist groß. Ja, wie, also, das war ja dein Wort. Ja, ich finde, das ist natürlich in der Tat so, das muss man klar sehen. Aber man muss natürlich auch sehen, das ist ja jetzt sein Punkt, der hat es ein bisschen, du hast es vorhin anderen genannt mit dem Gesamtkapital. Ich würde sagen, okay, die meisten Menschen sind ja zunächst mal einfach konform oder bereit, sich Herrschaft zu unterwerfen. Und dann gibt es Höhepunkte, Bewegungen, Zyklen, wo die Leute aus ihrer normalen Bahn rausbrechen. Versteht ihr, ist ja niemandem sozusagen in die Wiege gelegt, ja, auszubrechen. Bis 16 war ich Pfadfinder und Christ, dann kam die Studentenbewegung Und über Nacht wurde ich zum Linksradikalen. Naja, das passiert, ja, versteht ihr? Und das sind ja, das, ich meine, diese Situation, also das sind ja so Paulus-Momente. Wenn ihr bibelfest seid, wisst ihr, was ich meine, ja? Also, das sind so Paulus-Momente und die muss man schaffen. Ja, und man muss schaffen, dass es sozusagen eine Kontinuität gewinnt. Ja, und ich meine, das heißt ja herauslösen aus den Gewohnheiten, aus den Denkbaren, die unsere Gesellschaft erstmal so zur Verfügung stellt. Ja, also wie kann man sagen, eine Sprunginnovation und plötzlich sehe ich alles anders und denke, hey, so wie die Welt ist, ist sie scheiße, wir müssen sie ändern. Ja, so, und damit es eben eine Zukunft gibt und damit alle sich beteiligen können und damit der Rassismus, der Sexismus, die Ausbeutung und so weiter aufhört, dann lösen wir mal die 5 großen Probleme, die die Menschheit seit 400 Jahren hat und dann gucken wir mal weiter. Aber die können wir ja mal lösen. Das Wissen dazu haben wir ja und das machen wir jetzt mal. Und da finde ich, ja, da muss man die Leute, was bleibt denn anders? Man muss sie versuchen zu gewinnen, zu überzeugen und zu sagen, hey, du kannst doch nicht so als Langweiler in Bad Vilbel ja jetzt schon wissen, dass irgendwann das Meer bis Hannover steht. Und ja, und dann sagen die Leute, doch cool, dann fahre ich nicht mehr so weit zum Nordseestrand. Aber es ist natürlich, ja, ich meine, wie kann man sagen, das sind, an dem Punkt gibt es Konflikte. In der Uni allein ist das schwer, nur in der Uni zu lösen. Wobei, ich sage ja, dass es mehr Menschen heute sind. Ja. Man muss sie auch versuchen zu gewinnen, zu überzeugen, aber klar, das ist schwierig. Und soll man dann an der Uni bleiben? Also ich finde, man sollte, das ist eine eigene Frage, soll man an der Uni bleiben oder nicht? Aber auf jeden Fall sollte man eine Sache nicht tun, weil man nicht an der Uni bleibt, die Theorie verwerfen und Ressentiments entwickeln. Die Tatsache, dass die Menschen die Welt begreifen und sich die Welt aneignen können, nur durch Begriffe und ihre tätige Aneignungspraxis. Aber die gehen durch den Kopf, wie wir seit Marx wissen. Ja? 5. Kapitel des Kapitals. Wir sind keine Bienen, sondern wir sind Menschen, wir haben Konzepte, wir eignen uns die Welt durch unsere Begriffe an, die wir kollektiv entwickeln. Wir dürfen kein Ressentiment haben gegen die Theorien. Die Theorien sind schwierig, wir müssen uns aber das entwickeln und weiterentwickeln. Und wenn die Universitäten dafür den Ort nicht geben, das ist eine ungewöhnliche Konstellation in Deutschland oder überhaupt in der Nachkriegsperiode, dass die Universitäten so wichtig geworden sind. Wenn die Universitäten das nicht mehr sind, weil sie so, wie du ja vorhin stärker noch als ich gesagt haben, sie bilden selber so einen starken Herrschaftszusammenhang, dann müssen wir andere Orte dafür entwickeln, was die Sache sehr schwierig macht. Aber man muss auf jeden Fall, darf es diesen Preis nicht geben, dass man diese Arbeit an Theorien ja, also aufgibt. Aber man darf sich nicht täuschen. Die Universität verlangt ihren eigenen hohen Preis. Um in diesen Prozess durchzukommen, muss man so viele Kompromisse machen, und so viele Schritte gehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, sozusagen die kritischen Impulse, die kritischen Ansätze weiter aufrechtzuerhalten. Ja? Aber ich finde, ja, wenn es einem liegt, soll man es versuchen. Wenn es einem nicht liegt, soll man was anderes machen. Aber auf keinen Fall Ressentiments gegen die intellektuellen Aktivitäten entwickeln. Das ist mir entscheidend. Das geht in einem Kindergarten, das geht, ja, große Forschung bis weit ins 19. Jahrhundert hinein haben Leute in ihrem Privatleben gemacht, ja, als Sekretäre in Büros und so weiter. Also versteht ihr, das muss nicht an der Universität laufen. Die bedeutendsten Theoretikerinnen der sozialistischen Bewegung waren ja keine Professorinnen. Man kann für die Menschheit emanzipiert denken ohne eine Professur. Ja? Also wir sind halt ein bisschen verstellt dadurch, dass wir die Modelle von Adorno, Marcuse oder Foucault vor Augen haben. Oder meinetwegen Butler, wer auch immer. Aber versteht ihr, das muss nicht sein. Ja? Also es schafft aber eigene Probleme natürlich. Ja? Weil Ne, weil wenn man dann auf akademische Anerkennung angewiesen ist, dann muss man großen Verzicht leisten. Ja, weil in den Universitäten spielt es dann wiederum eine geringe Rolle. Ne, und die Linke ist schwach in Deutschland, also gibt es sozusagen nur ganz gering eigenständig entwickelte Diskussionszusammenhänge. Und die stärker zu vernetzen, da zu kooperieren, eigene Theorieprozesse in der Linken zu organisieren, Verflechtungen herzustellen, dass es eigene Verweisungszusammenhänge gibt, das scheint mir eine der Hauptaufgaben. Weil jetzt verlassen wir uns alle auf die Mediationsinstanz Universität. Und das funktioniert eben nicht gut. Wir brauchen auch stärker Parallelgesellschaften. Ja? Also für uns, die unser Wissen pflegen, hegen und weiterentwickeln. Ja? Weil es geschieht kaum an der Universität. Versteht ihr, wenn ich mit Leuten hier oder in England rede, die ich wirklich für ausgezeichnete, kritische Foucault-Leute und die mir sagen, ja, im Semester eine Sitzung, wenn es hochkommt, weltweit bekannt dafür, dass sie diese Forschung machen zu Marx, zu Foucault, zu kritischer Theorie, aber sie können es überhaupt nicht lehren. Ja? Das ist doch tragisch, weil das Curriculum so gegliedert ist, dass sie es nicht dürfen. Versteht ihr? Eine Sitzung, ja, von 10 oder 15 Sitzungen, das ist doch eine Sauerei. Aber das heißt, es gibt diese akademische Freiheit so nicht. Ja. Und deswegen brauchen wir auch Initiativen, um ja, eine parallele Wissenspraxis zu entwickeln. Und ja, okay, das ist ja das, was ihr hier macht. So und dann, wir machen weiter so. Ja. Aber auch nicht sektiererisch, ja, eng verflochten mit vielen anderen, die eben diese Praktiken in ihrer Weise auch machen. Also das ist, scheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Dass ich nochmal angesetzt habe. Ihr wolltet mich jetzt schon zum Abschluss klatschen, also machen wir das jetzt. So, ja.
Ja, vielen Dank nochmal. Ich glaube, es war ja auch ein gutes Schlusswort und hat auch irgendwie nochmal Motivation, jetzt wieder zum selber weitermachen, weiter diskutieren, weiterdenken angeregt. Ihr könnt euch gerne nochmal in die Verteilerliste da drüben eintragen, falls ihr nicht schon irgendwie auf dem Verteiler seid. Genau, da freuen wir uns auf neue Leute, die auch Lust haben, da an den Konzepten mitzuwirken.
Nur eine ganz kurze Frage, das wurde ja aufgezeichnet.
Ja.
Ist es irgendwo zur Verfügung?
Genau.